Im Namen des Vaters und des Sohnes und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes wollen wir jetzt Gottes Wort studieren. Wir wollen es versuchen zu verstehen und vielleicht auch in unser Leben übertragen. Liebe Gemeinde, hier im Saal und die ihr von zu Hause vielleicht zuhört, als geübte Gottesdienstbesucher und vor allen Dingen auch als geübte Predigthörer wisst ihr natürlich, dass es unterschiedliche Predigttypen gibt. Man kann über ein Thema predigen, man kann über einen Bibeltext predigen oder über einen Begriff. Und ich habe heute einen Begriff ausgewählt, der zum Kern des Evangeliums gehört. Als Hinführung zu diesem Begriff möchte ich euch eine Geschichte in Erinnerung rufen, die ihr sicherlich alle sehr gut kennt. Sie steht im Alten Testament, handelt von Isaak, Rebekka, Esau und Jakob. Isaak ist etwa 40 Jahre alt, als er heiratet. Man nimmt an, dass Rebekka vielleicht 15, 16 Jahre alt war. Das ist das normale Alter, in dem man früher geheiratet hat in diesen Gegenden. Sie sind verheiratet und nach ein paar Jahren bekommt sie Zwillinge, Esau und Jakob. Isaak schließt den Esau ins Herz und Rebekka offensichtlich den Jakob. Esau ist jemand, der durch die Felder und Wälder streift, hin und wieder ein Wildbret schießt zur täglichen Nahrung. Jakob ist wohl bei den Zelten geblieben als Hirte. Luther übersetzt, er war ein gesitteter Mann, was immer das sein mag. Mit dem Erstgeburtsrecht und dem Erstgeburtssegen ist allein Esau vertraut. Er ist der Erste. Aber es zeigt sich sehr bald, dass dieser Esau zum Beispiel das Erstgeburtsrecht nicht sonderlich schätzt. Er kommt müde von einer Jagd zurück und da sieht er, dass Jakob ein Linsengericht auf dem Feuer hat. Und er sagt zu ihm, Bruder, gib mir zu essen von diesem roten Gericht. Und Jakob sagt, ja, gerne, tauschen wir ein gegen dein Erstgeburtsrecht. In der Übertragung Hoffnung für alle steht da, ich bin am Verhungern, was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Der Deal kommt zustande und das war's. Aber der große Knall kommt ja viel später. Isaak ist alt geworden, blind und er will jetzt den Erstgeburtssegen spenden. Er ruft Esau und sagt, erlege mir ein Wildbret, bereite es zu, wie ich es gern habe, und dann werde ich dich segnen. Esau geht, aber da die Zeltwände ja nicht schalldicht sind, hat das auch Rebekka gehört. Sie schickt ihren Sohn Jakob zu den Herden, holt zwei kleine Böcklein und sie bereitet das Essen zu. Und dieser Jakob zieht das Feierkleid Esaus an, lässt sich die Hände und Arme umwickeln mit Fell und bringt dann das Essen seinem Vater als Esau. Isaak ist noch misstrauisch. Er sagt, mit dem Geruch stimmt was nicht. Es ist auch Esaus Stimme, aber er betastet ihn und sagt, ja, aber die Hände und Arme, das sind wohl doch Esaus Hände. Und er segnet ihn. Und dann kommt Esau zurück, in der Hoffnung für alle steht da, er schrie vor Schmerz und Bitterkeit auf. Diesen Schrei hat man wohl im ganzen Lager gehört. Und dann steht da im Text, ich warte nur, bis mein Vater unter der Erde ist und dann will er seinen Bruder umbringen. Das heißt, Jakob muss fliehen, er geht dann für über 20 Jahre ins Ausland zu seinem Onkel, heiratet dort, wird dann von diesem Onkel auch noch wie wir so schön sagen, übers Ohr gehauen. Er heiratet die falsche Frau in der Dunkelheit des Zeltes, aber dann am nächsten Tag auch die richtige. Und er wird wohlhabend. Seine Herde wächst und wächst und wächst. Und da kippt die Stimmung in der Familie seines Oheims. Und Jakob denkt darüber nach, vielleicht ist es besser, ich gehe jetzt wieder in meine Heimat. Und was ist mit Esau? Esau hat auch geheiratet. Wir lesen, dass er 4 Frauen aus dem Gebiet Kanaans geheiratet hat. Er hat Kinder und eine ansehnliche Streitmacht offensichtlich. Da ist dann später von 400 Kriegern die Rede. In den antiken Texten werden die Heere nicht nach Tausenden gezählt, sondern nach Hunderten. Bis auf Herodot, der manchmal ein bisschen übertreibt. Aber Abraham zum Beispiel, der hat 318 Krieger und schlägt damit die Heere von 4 Stadtkönigen in die Flucht. Also der hat alles, was man sich wünschen kann. Eine große Familie, Reichtum an Vieh und eben, wie gesagt, eine stattliche Knechteschar. Und was ich jetzt sage, das steht so nicht wörtlich in der Bibel. Ich denke mir, dass auch Esau immer wieder überlegt hat, ja, wie geht das mit meinem Bruder weiter? Hin und wieder hört er Berichte durch durchziehende Karawanen, er befragt sie und sie erzählen von Jakob und seinem gewachsenen Reichtum. Und in Esau arbeitet die Frage, kann ich meinem Bruder vergeben oder muss ich jetzt meinen Schwur einlösen, ihn, wenn ich ihn irgendwo erwische, zu töten? Und dann heißt es eines Tages, Jakob ist auf dem Heimweg. Und jetzt ist dann die Stunde der Wahrheit. Er muss sich entscheiden, dieser Esau. Soll ich ihm vergeben oder Rache üben? Halten wir einen Augenblick inne. Wie ist das mit uns? Wenn uns Unrecht widerfahren ist, wirkliches Unrecht, vielleicht am Arbeitsplatz oder in der Familie oder in der Gemeinde, sind wir dann bereit sofort zur Vergebung oder sagen wir dann so ein bisschen, wir reden ja nicht von Rache, sondern na, dem werde ich es aber heimzahlen. Oder der kommt mir nicht ungeschoren davon. Wie sieht es in uns aus, wenn uns wirklich Unrecht widerfahren ist? Wenn Intrigen gesponnen wurden? Wenn wir in der Firma gemobbt werden? Es gibt so viele Möglichkeiten, die uns traurig stimmen. Und was machen wir dann, wenn es soweit ist? Können wir vergeben? Manchmal fällt es uns ja leicht. Ich bekam vor einiger Zeit einen Brief. Ein ehemaliger Schüler von mir war inzwischen in unserer Kirchenhierarchie nach oben geklettert. Und er schrieb mir, lieber Bruder Treder, in der entscheidenden Abschlussklausur in Kirchengeschichte habe ich damals geschummelt. Ich habe doch den Häusi benutzt und das durfte man ja nicht. Verzeih mir. Du kannst auch meine Abschlussnote dann verändern. Na, ich habe ihm verziehen, aber den bürokratischen Aufwand habe ich mir erspart. Oder wir bekommen plötzlich ein großes Paket. Den Absender, der sagt mir im Augenblick nichts, aber da es keine Nachname war, habe ich dann gesagt, gut, behalten wir. Ich mache das Paket auf, oben liegt ein Brief. Lieber Bruder Treder, zu meinen Aufgaben im Pflichtdienst auf der Marienhöhe gehört es auch, dein Büro zu säubern. Und du hattest da im Regal immer eine runde Dose mit Keksen. Und ich habe doch manchmal zugegriffen. Bitte verzeih mir. Und da waren dann in dem Paket 4 oder 5 solche Keksdosen. Ja, da hat irgendjemand gemerkt, da stimmt etwas nicht, da muss etwas noch bereinigt werden. Oder ich will von mir sprechen, als Ted Wilson seine ersten Predigten gehalten hat und ich die schriftlich auf meinem Schreibtisch hatte, da war ich sehr erbost. Weil das eine Theologie war, die ganz gegen meine Überzeugung ging. Und ich habe einen Kommentar geschrieben und den habe ich auch ins Internet gestellt. Und der hatte scharfe Formulierungen. Und manche haben sich darüber geärgert. Freunde kamen zu mir und sagten, du hör mal, da sind so ein paar Bemerkungen drin, die könnten den Mann verletzen. Ja, was macht man dann? Ich habe Ted Wilson einen langen Brief geschrieben, habe mich entschuldigt, habe versucht zu erklären, wie das passiert ist. Und er hat geantwortet, alles in Ordnung, kann schon passieren, dass man dann im Eifer des Gefechts nicht die richtigen Vokabeln findet. Ich habe den Eindruck, diese Form des Vergebens gehört mit zur charakterlichen Grundausstattung jedes Christen. Wir verzeihen dann, geben uns dann vielleicht noch die Hand und alles ist in Ordnung. Wie geht das mit unserer Geschichte weiter? Jakob ist auf dem Heimweg, Esau zieht ihm entgegen mit 400 Mann. Die laufen da nicht, man nimmt an, dass sie also auf ihren Kamelen da gesessen haben. Und dann sehen sie in der Ferne die erste Staubwolke. Esau lässt seine Mannschaft halten und sagt, jetzt kommt Jakob, nun wollen wir mal sehen, was passiert. Die Staubwolke kommt näher und was ist es? Es sind Ziegen, 200 Ziegen und 20 Böcke. Die Knechte sagen, das ist ein Geschenk unseres Herrn. Und dann kommt die nächste Gruppe, das sind dann 200 Schafe und 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe, 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Er möchte seinen Bruder milde stimmen. Ob das reicht? Der hält da mit seinen 400 Mann alle hochgerüstet. Und dann kommt die eigentliche Prozession. An der Spitze geht Jakob. Und dann kommen seine Frauen und Nebenfrauen. Erst die Magd mit ihren Kindern, dann die zweite Magd, dann die Lea und dann Rahel mit dem Sohn Josef. Und das ist nicht so eine traurige Prozession, wie wir manchmal heute so orientalische Frauen sehen, ganz in Schwarz oder in Dunkelbraun, kaum das Gesicht zu sehen. Nein, das war früher ganz anders. Und in arabischen Ländern kann man das heute noch erleben. Meine Frau und ich waren mal mit Freunden eingeladen bei einem Beduinenscheich da in Jordanien. Und die Männer gehen in ein Zelt, wir haben da Chai getrunken oder diesen kleinen Mokka. Einer konnte ein bisschen Englisch, wir haben uns dann unterhalten, war nicht eine fließende Unterhaltung, aber es war sehr spannend. Die Frauen mussten in ein anderes Zelt, da konnte keiner Englisch, keiner Deutsch, keiner Arabisch. Was machen wir? Die haben sich prächtig amüsiert. Die Frauen öffneten ihre großen Truhen, holten ihre Feierkleider raus, zogen sich an, haben dann den großen Goldschmuck umgelegt und haben sich dann geschminkt. Ich habe meine Frau nachher kaum wiedererkannt, so rot bemalt war sie. Diese Prozession, die wir da jetzt vor uns sehen in der Wüste, das war ein prächtiger Anblick. Frauen und Kinder, und da sind ja offensichtlich nicht nur die Söhne, die 12, die da dann genannt werden, sondern auch die ganzen Mädchen. Und vorneweg, Jakob verneigt sich 7-mal bis zur Erde und dann steht er vor seinem Bruder. Der steigt von seinem Kamel. Und jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst ja, was dann passiert. Jakob erwartet das Urteil. Er kann jetzt nichts mehr machen. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Und dann kommt Esau. Und da steht im Text, Esau lief ihm entgegen, herzte ihn, küsste ihn und beide weinten. Beide weinten. Hier ist etwas passiert und jetzt kann ich den Begriff endlich nennen, um den es mir in der Predigt geht. Hier ist mehr als Vergebung. Hier ist Versöhnung. Vergebung ist ein mehr rationaler Vorgang. Das machen wir so fast nebenbei. Wir geben uns vielleicht auch noch die Hand dabei. Aber Versöhnung ist ein emotionaler Vorgang. Die beiden weinten vor Freude, vor Erleichterung. Jetzt sind sie wieder Brüder, jetzt gehören sie wieder zusammen. Und deshalb ist es der Kern des Evangeliums. Christus hat unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet. schreibt Paulus an die Korinther, lasst euch versöhnen mit Gott, oder in der Übersetzung Hoffnung für alle, Gott hat Frieden mit uns gemacht. Vergebung ist so etwas wie Waffenstillstand, das ist ja nicht schlecht. Aber Versöhnung ist Frieden. Und die Blickrichtung, die wir jetzt bis jetzt eingehalten haben, war ja, Menschen untereinander sollen sich versöhnen. Und das gilt in der Familie und nicht nur für Eheleute, auch für Kinder und Eltern. Das gilt am Arbeitsplatz, Versöhnung üben. Das ist unendlich schwer. Vergeben kann man schnell mal. Und in der Gemeinde? Ich habe schon manchmal gelitten unter dem, was in der Gemeinde passiert ist. Wenn da Intrigen gesponnen werden, Verleumdungen. Und dann Versöhnung? Vergeben vielleicht? Meine Schwestern und Brüder, an dieser Stelle wird es kritisch. Wenn wir die Blickrichtung jetzt ändern, bis jetzt haben wir nur von Mensch zu Mensch geredet. Wenn wir die Blickrichtung ändern und schauen jetzt auf das, was das Verhältnis des Menschen zu Gott anlangt. Gut, da lässt uns die Bibel nicht im Stich. Gut, da steht, erst erkennen unsere Schuld, dann bereuen und dann um Vergebung bitten. Und die Bibel sagt uns ganz klar, Gott vergibt uns. Da ist mal von Blutrot und Schneeweiß die Rede und dann dieses Einprägen. Wird irgendwie unsere Schuld ins Meer versinken, dahin, wo es am tiefsten ist. Das ist klar, da sind wir auf gutem Boden. Aber meine Schwestern und Brüder und ihr Freunde, es gibt noch eine dritte Blickrichtung. Nicht nur die von Mensch zu Mensch, nicht nur die des Menschen zu Gott, wenn wir schuldig geworden sind, sondern es gibt auch die Blickrichtung Mensch und Gott, wenn wir meinen, Gott ist schuldig geworden. Wenn du jetzt in dein Leben schaust, bist du wirklich überzeugt, dass alles so gelaufen ist, wie du dir das gewünscht hast, wie du dir es von Gott erbeten hast? Da werde ich eingeladen, eine Gemeinde zur Predigt. Kleine Gemeinde, freue ich mich schon drauf. Und am Donnerstag ruft der Gemeindeleiter an und sagt, nur damit du Bescheid weißt, welche Gemeinde du jetzt hier vor dir hast. Wir haben eine junge Mutter von 34 Jahren, drei kleine Kinder und hat Krebs. Die Gemeinde hat gebetet, sie hat Fastentage eingerichtet und sie war sich sicher, Gott wird hier eingreifen. Er wird die Kinder nicht als Halbwaisen aufwachsen lassen. Er wird dieser jungen Mutter helfen. Und dann sagt der Gemeindeleiter, am Montag haben wir sie beerdigt. Und so könnte ich jetzt Beispiel an Beispiel reihen. Meine besten Freunde, meine engsten Freunde sind alle schon gestorben, die meisten an Krebs, zwei sogar an Lungenkrebs, obwohl die nie geraucht haben. Es gibt Situationen, da bist du mit der Führung Gottes nicht einverstanden. Dann hast du, um etwas salopp zu formulieren, mit Gott noch eine Rechnung offen. Und was machen wir dann? Wenn wir die Frage noch vertiefen, dann gibt es Situationen, da zweifelst du, ob Gott überhaupt existiert. Mit wem rede ich da eigentlich, wenn ich bete? Ist das der gute Hirte? Ist das der barmherzige Vater, der auf mich wartet? Ich habe vor Jahren einmal eine Predigt gehalten vor vielen, vielen Jugendlichen. Das Thema hieß, Eisen kann schwimmen. Ihr kennt die Geschichte aus dem Alten Testament. Die Theologiestudenten oder die Prophetenschüler, wie es damals hieß, die brauchten ein neues Gebäude, gingen in den Wald, haben Bäume gefällt und bei dem einen passiert es, dass also die Axt, also das Eisenstück, in den Jordan fällt. Und er jammert und sagt, das ist noch geliehen, was mache ich bloß? Und dann kommt der Prophet, nimmt ein Stöckchen, schiebt es da ins Wasser und das Eisen schwimmt. Ich habe damals die Jugendlichen entlassen mit dem Satz, jawohl, Eisen kann schwimmen. Und jahrelang habe ich immer wieder mal welche getroffen, die haben mir bestätigt, jawohl, das passiert, Eisen kann schwimmen. Wir haben es erlebt. Heute, nach den vielen Jahren, die ich hinter mir habe, würde ich genauso predigen, aber einen Satz genauso wichtig hinzufügen. In der Regel bleibt aber die Axt auf dem Grund des Jordan liegen. Natürlich kann ich mal in einem Missionsbericht lesen, dass die Heuschrecken in Afrika alles kahl gefressen haben, nur die 400 Quadratmeter des gläubigen Adventisten sind verschont geblieben. Glaube ich, kann passieren. Aber in der Regel werden auch die 400 Quadratmeter des adventistischen Farmers genauso von den Heuschrecken kahl gefressen. Und ich bin sicher, dass Adventisten im Tsunami umgekommen sind, Schwierigkeiten hatten bei Erdbeben. Ich glaube auch, dass gläubige Menschen in Kalifornien ihre Häuser verloren haben durch die Brände. Was machen wir jetzt? Ich habe Situationen erlebt, da war ich durchaus nicht einverstanden mit dem, wie Gott mich geführt hat. 1945 sollte ich standrechtlich erschossen werden. Und ich werde das Gefühl nie vergessen, wenn du in das kleine schwarze Loch einer russischen Kalaschnikow blickst. Ich bin mehr als einmal mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren worden. Ich habe eine Krebsoperation hinter mir mit 37 Bestrahlungen. Und jetzt stehe ich hier vor euch, habe keine Bibel bei mir, weil ich seit anderthalb Monaten weder lesen noch schreiben kann. Die Netzhaut meines Auges ist so zerstört, dass ich allenfalls ein paar große Buchstaben mit einem Auge lesen kann. Da kommen doch Fragen auf. Und das nützt mir nicht, wenn ein Theologe zu mir sagt, man soll diese Warum-Fragen nicht stellen. Frage lieber, wozu? Ja, dann frage ich, wozu ist es denn ganz entscheidend, dass ich nicht mehr lesen kann? Da ist ein 46-jähriger Mann, der verliert plötzlich seinen Arbeitsplatz, stürzt damit ins finanzielle Chaos. Da vergeigt ein Student zum zweiten Mal seine entscheidende Prüfungsklausur und muss sich etwas anderes suchen. Meine Schwestern und Brüder, ich habe jetzt vielleicht etwas zu düster gemalt. Aber mit 88 Jahren will ich euch nichts verschweigen. Ich will euch nichts vormachen. Gibt es eine Lösung aus diesem Problem? Es ist doch entscheidend, welchen Gott betest du an? Wir haben vorhin gefragt, mit wem redest du? Da ist der Rabbi in einer großen Gemeinde in New York und der schreibt Folgendes. Eines Tages hört er, dass ein Ehepaar ihm berichtet, dass die junge Tochter plötzlich auf dem Gelände der Universität tot zusammengebrochen ist. Die einzige Tochter. Er geht am Nachmittag zu dieser Familie und er schreibt, ich war auf alles gefasst. Auf Zorn, auf Verzweiflung, auf tiefe Traurigkeit, aber nicht darauf. Er öffnet die Tür, der Vater, und sagt zu dem Rabbi, ja, Rabbi, wir wissen es. Wir haben am letzten Yom Kippur nicht alle Regeln eingehalten. Was ist das für ein Gottesbild? Da werden beim Yom Kippur, beim großen Versöhnungstag, nicht alle Regeln eingehalten und daraufhin stirbt die Tochter. Manchmal ertappen wir uns ja auch dabei, dass wir fragen, wie das in der Hiob-Geschichte war. Hast du nicht irgendetwas so falsch gemacht, dass du jetzt darunter leiden musst? Es gibt zwei Bibeltexte, die mir geholfen haben, außer dem, was im Propheten im Buch Hiob steht. Darauf komme ich noch. Es gibt zwei Texte, die mir geholfen haben. Ob sie euch helfen, weiß ich nicht. Das eine ist der Text im Buch Jesaja 55. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Und der zweite Text steht in Römer 9. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich also? Hat nicht der Töpfer Macht, aus einem Klumpen zu machen, ein Gefäß zu ehren und das andere zu unehren? Das ist eine Situation, über die wir nachdenken sollten. Wir sind Geschöpfe und haben es mit dem Schöpfer zu tun. Da trennen uns nicht nur Entfernungen, sondern Dimensionen. Wir denken, empfinden, beurteilen, werten nach den Dimensionen von Zeit und Raum. Unsere Verständnisdimensionen reichen nicht aus, um Gott wirklich zu verstehen. Eine Situation, die vielleicht für uns Menschen im Grunde genommen unerfreulich ist. Wir würden doch gern das Schicksal in die Hand nehmen. Wir wollen es doch schaffen. Wir haben Pläne. Wir wollen diese Pläne erreichen. Wir stecken uns Ziele. Und dann plötzlich bricht von irgendwo das Unheil ein und alles wird anders. Meine lieben Schwestern und Brüder, der nächste Arztbesuch kann dein Leben verändern. Als ich die Krebsdiagnose hatte, da sagte der Arzt am Telefon, bringen Sie doch bitte zum Gespräch Ihre Frau mit. Da wusste ich schon, was die Situation geschlagen hat. Aber das sind Dinge, die wir erleben. Und ich möchte, dass ihr nicht mit diesem Erlebnis nach Hause geht. Ich glaube schon, dass Eisen schwimmen kann. Aber das Buch Hiob gibt uns eine Antwort oder eine Lösung, ich weiß es nicht. Da steht in Hiob Kapitel 40, Vers 2, will der Haderer mit dem Allmächtigen rechten? Wer Gott tadelt, soll nun antworten. Dieses Wort Haderer und Rechten, Rechten kommt aus dem damaligen Sprachgebrauch einer Urteilsfindung. Die Freunde haben mit Hiob geredet und haben genau das gemacht, was diese Familie da in New York gemacht hat, diese jüdische Familie, deren Tochter gestorben ist. Sie haben gesagt, wir haben etwas falsch gemacht, also hat Gott uns bestraft. Und die Freunde Hiob sagen, nun gib's doch mal endlich zu, was ist denn da passiert in deinem Leben? Du bist reich gesegnet gewesen, jetzt ist alles weg, deine Kinder sind tot, dein Vieh ist weg, du bist todkrank und deine Frau sagt zu dir, sage Gott ab und stirb. Da muss doch etwas sein. Und wir ertappen uns dabei, dass wir uns auch manchmal fragen, habe ich genügend Engagement in der Gemeinde? War ich ehrlich beim Zehnten geben? Ist da irgendetwas gewesen, wofür Gott mich jetzt straft? Nein, Gott tadelt diese Freunde. So ist es nicht gemeint. Es gibt einen Text, da antwortet Hiob der Rede Gottes, siehe, ich bin zu leichtfertig gewesen. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Das fällt mir doch manchmal sehr schwer. Als ich gemerkt habe, dass die Buchstaben alle anfingen zu tanzen und keine Bibel mehr zu lesen, kein Buch, kein Aufsatz. Und dann sagt Hiob, ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Das ist sehr schwierig. Gott fragt diesen Hiob dann, willst du mich schuldig sprechen? In dieser Auseinandersetzung zwischen den beiden ist auch Gott ganz ehrlich und sagt, willst du mich schuldig sprechen? Und er faltet diesen Hiob in der zweiten Rede so richtig zusammen. Wo warst du denn, als ich die Schöpfung ins Leben rief? Welchen Anteil hast du denn überhaupt an dem, was dich umgibt? Und dann antwortet dieser Hiob: Darum bekenne ich, dass ich unklug geredet habe, was mir zu hoch ist und was ich nicht verstehe. Meine Schwestern und Brüder, sehr häufig erfährt uns etwas im Leben, was wir nicht einordnen können, was wir nicht innerlich akzeptieren können. Und dann sagt Hiob: Wir verstehen es nicht. Jawohl, so ist es. Und dann gibt es eigentlich in dieser Gedankenfolge nur eine Haltung: der Demut. Demut meint nicht Mut zum Dienen. Diese etymologische Übersetzung ist völlig falsch. Hat auch nichts mit Quietismus zu tun, diese Frömmigkeit, die da also im Nichtstun sich ergeht. Nein, Demut meint darunterbleiben. Das, was uns Gott auferlegt. Im theologischen Lexikon steht, dass Demut eigentlich nur das meint, sich unter das Regiment Gottes zu beugen. Es gibt keine Alternative dazu. Wenn du dich mit Gott versöhnen willst, dann ist die einzige Einstellung die der Demut. Wir beugen uns unter das, was Gott für uns vorbereitet hat, ob uns das gefällt oder nicht. Und ich sage es noch einmal, manches in meinem Leben gefällt mir nicht. Ich habe bis heute manchmal die Meinung, dass es anders besser gelaufen wäre. Aber es gibt einen zweiten Text und diese Medaille hat eben zwei Seiten. Auf der einen Seite, wenn wir den Begriff Versöhnung nehmen, da steht Demut. Und auf der anderen Seite eine Verheißung Gottes, die mich durch das ganze Leben begleitet hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Nicht nur in den fröhlichen Tagen, wenn wir Geburtstag feiern oder ein Jubiläum feiern oder in der Gemeinde ein großes Fest haben, dann spüren wir vielleicht die Nähe Gottes. Aber Gott ist auch ganz nah, wenn du verzweifelst, wenn dein Glaube ins Wanken gerät. Kann das passieren? Vor ein paar Monaten hatten wir eine Zusammenkunft mit ehemaligen Predierschülern, die hatten ein Jubiläum, hatten mich dazu eingeladen. Und am Nachmittag saßen wir so im kleinen Kreis zusammen, etwa 20 meiner ehemaligen Schüler. Einige waren in der kirchlichen Hierarchie weit nach oben gekommen. Einige erzählten, dass sie den Beruf gewechselt haben, haben jetzt eine gute Arztpraxis, der eine und andere. Und einige erzählten, sie haben die Gemeinde verlassen. Nicht nur den Predigtberuf aufgegeben, sie haben die Gemeinde verlassen. Und dann outeten sich drei von ihnen als Agnostiker. Der Atheist weiß ja, dass es keinen Gott gibt. Aber der Agnostiker weiß das eben nicht. Er weiß aber auch nicht, ob es einen Gott gibt. Und ich habe mit ihnen dann teilweise einen langen Briefwechsel geführt. Und da sind eben befähigte Männer gewesen, die im Predigtamt ihren Dienst getan haben, mit großem Erfolg. Aber sie haben eben nicht nur Bücher gelesen aus dem Adventverlag. Und der eine schreibt mir: Die Eisbohrkerne, da weiß man doch, man sieht es doch, wie alt die Erde sein müsste. Und dann will man uns zwingen, 7 Tage, 24 Stunden, ihr kennt ja den Text, da reden wir plötzlich von der jungen Schöpfung. Ein Bericht oder ein Begriff, der in der Bibel gar nicht vorkommt. An solchen Fragen sind manche eben gescheitert, sind Agnostiker, wissen gar nicht mehr, gibt es nun diesen Gott. Und ich habe diesen Text mit euch jetzt genannt, ich bin bei euch alle Tage, und ich habe diesen dreien auch gesagt, auch in dieser Phase eures Lebens ist Gott nahe bei euch. Auch wenn du ungläubig geworden bist, auch wenn du Gott abgesagt hast, du beschäftigst dich doch immer noch damit. Wir redeten immer noch über Gott. Und deshalb, meine Schwestern und Brüder, es gibt eben diese zwei Seiten. Auf der einen Seite fordert uns die Bibel auf, Demut zu beweisen. Wir können nicht anders. Wir sind Geschöpfe und der Schöpfer kann eigentlich mit uns machen, was er will. Wir sind Ton in der Hand des Töpfers. Wer bist du denn, lieber Mensch, so schreibt Paulus, dass du mit Gott rechten willst? Aber auf der anderen Seite, und das ist für mich noch viel wichtiger, diese Verheißung, Gott ist dir nahe. Wenn ich manchmal auf dem Gang eines Krankenhauses da warten musste im Bett, bis die Operation beginnt, ja, da geht dir manches durch den Kopf. Du betest vielleicht, dass Gott den Ärzten Geschicklichkeit gibt, aber im Grunde genommen möchtest du, dass jemand bei dir ist, ganz nah ihn spüren. Und das habe ich gespürt. Ich habe es erlebt in den Krankenhäusern oder in den kritischen Situationen. Und das ist das, was ich euch einbrennen möchte. Es wird sicherlich, wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach, meine letzte Predigt sein. Gott ist nahe, jeden Tag, auch wenn du abends verzweifelst in deinem Zimmer sitzt. Er ist dir nahe. Auch wenn du zweifelst an manchen Texten der Bibel, wenn du verzweifelst an manchem, was in der Welt geschieht, was in deiner Familie geschieht, was in deiner Gemeinde geschieht. Gott ist dir nahe und er möchte, dass du diesen Weg mit ihm gehst. Ich habe vieles falsch gemacht in meinem Leben, aber ich habe nie die Hand Gottes losgelassen. Ich bin bei euch alle Tage, bei den Guten und bei den weniger Guten. Und im Alter werden die weniger Guten immer mehr. Aber das ist für euch keine Perspektive, ihr seid junge Leute. Ihr dürft euer Leben genießen. Gott möchte, dass es uns gut geht, dass wir in all den Schwierigkeiten des Lebens die Oberhand behalten. Und wenn es manchmal so scheint, alles ist zerbrochen, kein Ausweg. Neulich sagte einer am Telefon zu mir, dessen Frau kürzlich verstorben war, ich sehe kein Licht mehr am Ende des Tunnels, keine Perspektive. Und ich habe mit ihm geredet und ich habe versucht, ihm zu zeigen, es kommen andere Tage. Gott ist auch in dieser Situation bei dir. Und das möchte ich euch so quasi mit auf den Weg geben. Demut, wenn es ganz schlimm kommt. Und dann die Gewissheit, Gott ist ganz nah bei dir, in jeder Situation. Das wünsche ich uns allen. Amen.